Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Du siehst draußen die Sonne. Du weißt aber auch ganz genau, dass der Herbst angefangen hat. Die wunderschöne Herbstdeko hier. Wir haben heute Erntedanksonntag. Wir feiern es heute hier nicht, aber ich persönlich bin damit groß geworden. Ich bin quasi auf dem Hof aufgewachsen, mehr oder weniger. Ich war nie selber Bauer, aber ich bin direkt auf dem Hof aufgewachsen. Und ich weiß, was es heißt, wenn du im Herbst das siehst, was gekommen ist, die Arbeit, die du getan hast. Du hast die ganze Zeit investiert, du hast mega viel rein investiert und dann siehst du, was das Ergebnis ist. Und das ist genial. Und dann kannst du hergehen, kannst sagen, hey, danke Gott für das, was ich bekommen habe. Und dann kannst du sagen, hey, und von dem Teil gebe ich dir das Beste, Gott, ab. Und deswegen bin ich so dankbar, weil ich dir das Beste geben möchte. Und ich glaube, es ist immer wieder neu, eine Entscheidung zu sagen, hey, ich sage danke für das, was ich von Gott bekommen habe. Und vielleicht kannst du dir ganz kurz zu Beginn einfach kurz überlegen, hey, für was kannst du persönlich wirklich Danke sagen? Was hast du in den letzten 6 Monaten, letzten 12 Monaten erlebt in deinem persönlichen Leben, wo du sagst, danke dafür? Es war eine komische Zeit, aber überleg dir, für was du Danke sagen kannst. Ja, ich persönlich bin ganz dankbar für unsere dritte Tochter, Ella Grace. Ist unsere erste Tochter, wir haben 3 Kinder, so rum. Ist quasi die Prinzessin im Haus, 6 Monate alt, sie hält uns auf Trab. Und unsere 2 Jungs definitiv auch. Ich weiß nicht, wer war schon mal im Experiment in Heilbronn von euch? Vielleicht kennt es jemand von euch mit Kindern oder so, oder? Auf jeden Fall ist es ein Wert, dorthin zu gehen, Experimenter in Heilbronn. Ich finde es mega genial. Ich war gestern dort, war auf dem Geburtstag dann abends noch in der Region und es war ich habe gedacht, ja, so ein Museum, wo du irgendwelche Dinge spielen kannst und irgendwelche Sachen machen kannst. Und ich war da und ich war voll geflasht, weil ich gedacht habe, hey, voll krass, wie sich Leute wirklich so hineingedacht haben, wie sie Dinge darstellen können, wie du mit Dingen spielen kannst. Also 2 Jungs sind 3 und 5 Jahre, ja, und die lieben es dort. Wir waren bestimmt 3 Stunden einfach auf so einem Stockwerk, wo die einfach nur die ganze Zeit spielen und bauen und Sachen entdecken konnten und es war einfach mega genial. Wir hatten einen richtig genialen Tag und es war wie so ein Abenteuer für uns. So ein Abenteuer, wo wir nicht wussten, wie der Tag werden wird, weil wir nicht genau wussten, was wir genau erleben werden. Aber wir wussten, es wird irgendwie gut werden, weil alle Google-Rezensionen sagen, es ist gut. Also haben wir gesagt, okay, wir probieren es aus. Und dann waren wir dort und sagen, ja, okay, hey, kriegt genau 5 Sterne, ist mega genial für Kinder und ist auch für Erwachsene. Hey, wir haben es selbst gefeiert. Also es lohnt sich selbst, in jedem Alter dorthin zu gehen, es zu erleben, zu entdecken. Jeder wird es ein bisschen anders entdecken. Jeder von uns mag irgendwie ein bisschen Abenteuer, ein bisschen mehr oder weniger. Wir lieben alle Abenteuer, wo wir wissen, wie das ausgehen wird. Ist es dann wirklich ein Abenteuer? Ja, vielleicht schon manchmal. Persönlich weiß ich, dass wir ein extremes Abenteuer als Familie erlebt haben vor knapp 1,5 Jahren. Waren wir quasi unterwegs in den Bergen. Wir haben gesagt, hey, wir möchten Urlaub machen. So absolut in den Bergen. Und ich dachte schon, ja, okay, gut, was kommt da jetzt? Meine Frau hat was rausgesucht, eine Hütte mitten im Nirgendwo. Ja, war mega krass. Ich dachte niemals, dass es im deutschsprachigen Raum einen Ort gibt, wo du keinen Radioempfang hast. Hey, mitten in Österreich in den Bergen, wir waren auf einer Hütte, wir hatten gar keinen Radioempfang, nichts. Gar nichts war da. Du musst dir vorstellen, du fährst erst so 3 Stunden in Zeugtal mit dem Auto über die schöne Autobahn, dann kommst du an, dann fährst du in die Bundesstraße, dann fährst du irgendwie so ein paar Dörfer, ein paar Wege hoch und die Straßen werden immer kleiner und immer kleiner und die Viehzäune werden immer näher und es passt am Schluss nur noch ein Auto durch. Und dann kommst du irgendwo so an einen Punkt, ein verlassener Hof und so ein Feldweg daneben. Und dann denkst du, okay, da muss ich jetzt eigentlich lang, kein Schild, nichts, geht irgendwo mitten in die Berge hoch und bist schon auf 1200 Meter und denkst, ja, okay, gut, mit so einem Tourern kann man das ja mal versuchen. Guck mal, wie weit man kommt. Und schlussendlich sind wir dann oben angekommen auf 1700 Höhenmeter und hatten dort quasi eine Hütte in so einem eigenen Tal für uns alleine. Und es war mega erholsam, es war ein Traum. Also, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Diesen ganzen Tag keine Menschen gesehen. Das Einzige, was wir gesehen haben, war 2-mal am Tag ein Förster, der mit seinem Pickup durchgefahren ist und irgendwas gemacht hat, was auch immer noch wieder zurückgekommen ist. So hast du nichts dort erlebt. Aber es war genial. Kein fließend Wasser, kein Strom. Es war ein Abenteuer für sich. Ein absolutes Abenteuer. Das Abenteuer wurde noch ernster, nachdem wir festgestellt haben, Mitte Mai, ja, und es fängt schneien an. Wir hatten eine Hütte, die bestand aus 3 Räumen. Auf der einen Seite war unser Schlafzimmer, dann war so ein Vorraum Und auf der anderen Seite war quasi die Küche mit Wohnzimmer und das konnte man beheizen. Also beheizen, es gab quasi einen Herd, den man mit Feuer angemacht hat. Schlafzimmer war keine Heizung. Das heißt, im Schlafzimmer hatten wir -0 Grad so ungefähr. Und wir haben uns quasi immer im Wohnzimmer aufgehalten. Wir hatten auch nichts an Schneesachen dabei für Kinder. Überhaupt nicht. Die Socken wurden die neuen Handschuhe. Das hat auch gewissermaßen funktioniert. Kinder waren, glaube ich, definitiv härter im Nehmen wie wir als Erwachsene. Die Toilette war so 30 Meter außerhalb vom Haus. Das war jedes Mal natürlich eine Überwindung wert. Das Wasser ist uns im Haus gefroren. Wir mussten es quasi in der Früh auftauen. Es war ein wirkliches Abenteuer für uns als Family. Es hat uns herausgefordert. Wir wussten auch, hey, du bist mit dem Touran da oben, du hast jetzt 10 Zentimeter Neuschnee. Wir hatten zwar noch Winterreifen, aber ich habe so gedacht, hey, den Feldweg, den Weg hin und zurück, also runter schaffe ich, ob ich dann wieder hochkomme. Ja, waren wir erstmal da festgesteckt für ein paar Tage. Also es ging dann wieder, es wurde dann wieder langsam wärmer, die Sonne kam auch wieder raus und dann war das wunderschön. Ihr könnt euch das vielleicht gar nicht vorstellen, aber es ist so schön, wenn du da sitzt und dann geht die Sonne auf und alles erglänzt in diesem Weiß und in diesem Rhein und es war einfach atemberaubend. Die Zeit war einfach echt wunderschön, aber es war ein Abenteuer. Wir wussten nicht, wie es ausgehen will. Wir wussten, okay, gut, hey, irgendwie kommen wir wieder zurück. Wir sind in einer hochzivilisierten Gesellschaft, wo wahrscheinlich nicht so viel passieren würde, aber hey, wir wussten, irgendwie kommen wir wieder zurück. Aber es war ein Abenteuer für uns. Wie vorher gesagt, jeder von uns liebt Abenteuer, aber am meisten lieben wir, wenn wir es vielleicht wissen, wie es ausgeht. Wenn wir es kontrollieren können. Wenn wir vielleicht sagen können, hey, okay, wir drehen an der Stellschraube und dann ist das das Ergebnis. Das ist das, was wir vielleicht manchmal einfach auch gern haben, wo wir Dinge kontrollieren können. Der eine mehr, der andere weniger. Wenn ich mich für Jesus entscheide, wenn ich sage Ja zu Jesus, dann ist es eine Entscheidung gewissermaßen für ein Abenteuer. Das, was du weißt bei Jesus, ist, dass das Ergebnis wunderbar sein wird. Das Ergebnis, was du einmal mit ihm erleben wirst, wird großartig sein. Einmal mit ihm in der Ewigkeit im Himmel zu leben. Ich frage neulich unseren Größten, frage ich, hey, was wünschst du dir am meisten? Und dann meint er, ja, Papa, im Himmel, da gibt es goldene Straßen. Da will ich schnell hin. Und ich dachte so, hey, eigentlich voll krass. Zu wissen, hey, er freut sich darauf, was kommen wird, unabhängig davon, was es weiß, was das alles für Konsequenzen für den Rest der Menschen bedeutet. Aber für ihn war diese Vorstellung einfach wunderschön. Wie viel mehr können wir uns darauf freuen, was Jesus für uns vorbereitet hat. Aber oft ist dieser Weg zu diesem Ziel ein Abenteuer. Eine Herausforderung. Unser Vertrauen wird auf gewissermaßen vielleicht manchmal auf die Probe gestellt. Unser Glauben wird auf die Probe gestellt. Aber ein Glaube, der nicht herausgefordert wird, ist kein Glaube, der wächst, sondern ein Glaube, der stirbt. Also lass dich herausfordern im Glauben. Wenn nur was geschliffen wird, wird schöner. Ein Diamant, der nie geschliffen wird, wird niemals schöner werden. Und jedes, was sich schleift, tut natürlich weh und ist nicht einfach, aber es ist wichtig, dass Dinge geschliffen werden im Leben. Weil dann können sie erst ihre wahre Qualität hervorbringen, ihre wahre Schönheit zeigen. Und genauso, wenn ich Ja zu Jesus sage, sage ich auch Ja zur Taufe. Sage Ja, ich möchte mich taufen lassen. Genau das ist das Thema von heute, Ja zur Taufe zu sagen. Und diese Entscheidung ist ein Abenteuer. Das ist quasi meine Taufe, wo ich mich entscheide zu sagen, hey, ich möchte mich taufen lassen. Ist quasi wie ein Bund, den ich eingehe zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt in meinem Glauben. Genauso wie ich meinen Ehepartner heirate und damit einen Bund eingehe, genauso ist die Taufe eine Art des Schrittes dort, ein ganz klarer Schritt. Mein erster Punkt ist, leidenschaftliche Nachfolge ist ein Abenteuer. Deswegen auch mein Einstieg mit dem Abenteuer, weil ich glaube, Abenteuer gehören zum Leben dazu. Ich möchte ein bisschen ausholen in der Geschichte, und zwar steht Apostelgeschichte 15 und 16 sind meine Schwerpunkte heute. Barnabas und Paulus kommen quasi zurück von ihrer ersten Missionsreise. Weißt du, wer Barnabas so wirklich bewusst kennt? Barnabas war einer, der mit Paulus auf der ersten Missionsreise war. Einer, der mega viele Leute geprägt hat. Der ganz, ganz viel investiert hat im Hintergrund, den wir ganz wenig eigentlich lesen, aber der ganz, ganz viel gemacht hat. Und Barnabas und Paulus waren auf der Missionsreise unterwegs, sie haben voll viel mit Gott erleben dürfen. Es war wunderschön und sie kommen quasi zurück nach Jerusalem und kommen fest, oh, hier gibt es gerade die Diskussion über so ein Thema. Und zwar, es ging darum, wie viel muss ein Nichtjude quasi ein Gesetz erfüllen, muss er beschnitten werden oder muss er nicht beschnitten werden? Und es ging hin und her über die Ältesten und alle möglichen Leute, haben da mitgesprochen und irgendwann kam er zu dem Konsens und sagt, hey, es geht eigentlich viel, viel mehr um die Linie der Freiheit. Es geht darum, dass wir daran glauben, dass Jesus der Retter ist. Und es geht nicht darum, ob jemand beschnitten ist oder nicht beschnitten ist, sondern es geht darum, dass er sich dafür entscheidet, zu glauben an Jesus. Und diese Entscheidung haben sie genommen und haben sie gesagt, hey, wir möchten diese Entscheidung raustragen. Und Barnabas und Paulus entscheiden sich, okay, wir machen eine zweite Missionsreise. Wir gehen nochmal raus und bringen es den Gemeinden die gute Botschaft, um die Kirchen vor Ort zu stärken, um ihnen das Wort Gottes nahe zu bringen. Sie wollen sich auf den Weg machen und kurz bevor sie losgehen wollen, kommt es eigentlich zum Clinch. Zwischen diesem Dream Team. Zwischen diesem Dream Team Barnabas und Paulus kommt es zum Krach. Die beiden kriegen sich in die Haare und sind eigentlich nur noch am Streiten. Und zwar, es geht um einen Punkt. Barnabas sagt, hey, ich möchte Markus wieder mitnehmen. Und Paulus sagt, nee, Markus hat uns enttäuscht, wir nehmen ihn nicht mit. Ich gehe nicht mit dir mit, wenn du ihn mitnimmst. Nein, das machen wir nicht. Und die beiden kommen in Clinch. Apostelgeschichte 15, Ende. Und die beiden kommen an den Punkt, dass sie sagen, hey, wir sind eigentlich nur am Streiten. Und es gibt nicht diese Stimme vom Himmel, die kommt, Paulus, sei doch mal ein bisschen barmherziger. Gib dem Markus eine zweite Chance. Komm, nimm ihn mit. Und die Stimme, die vom Himmel kommt, sagt, hey, Barnabas, sei nicht so naiv. Jetzt entscheid dich doch mal. Nein, es kommt nicht diese Stimme vom Himmel, wo Gott ganz klar was sagt, sondern die beiden müssen sich eine Entscheidung treffen. Die beiden müssen ihre Dinge austragen, müssen sagen, okay, gut, hey, wir stehen im Glauben fest, wir können gemeinsam eigenständige Entscheidungen treffen. Und sie entscheiden sich dazu, getrennte Wege zu gehen, nachdem sie beide neue Schüler gefunden haben. Dieser Konsens, den sie sagen müssen, hey, wenn wir auf Missionsreise gehen, gehen wir nicht nur auf Missionsreise, sondern wir nehmen jemanden mit, dem wir etwas beibringen können. Und sie haben beide neue Schüler gefunden, die sie mitgenommen haben. Und dann haben sie dazu entschieden, quasi getrennte Wege zu gehen. Aber bewusst zu sagen, hey, ich kann aus so einem Streit kann auch was Gutes entstehen. Nicht jeder Streit ist was Negatives, sondern es kann auch da was Gutes entstehen. Wenn ich anfange, die Dinge vor Gott zu bringen. Und Paulus und Barnabas begeben sich quasi auf die zweite Missionsreise. Man liest danach nur noch viel von Paulus, aber nicht mehr so viel von Barnabas. Das erste Team, quasi Barnabas und Markus, machen sich auf die Missionsreise. Dieser Markus, den er mitnimmt, ist der Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Hätte Barnabas nicht an ihn geglaubt, hätten wir wahrscheinlich niemals heute dieses Evangelium. Vielleicht gibt es in deinem Leben Menschen, die an dich geglaubt haben, die gesagt haben, hey, ich gebe dir eine zweite Chance. Ich glaube, dass du das Potenzial hast. Und Jesus zeigt uns, dass wir immer zweite Chancen geben sollten, den Menschen. Und Markus ist nicht an dem Punkt stehen geblieben und gesagt, hey, ich bin so ein Versager, ich habe versagt, ich war so schlecht. Sondern er hat neu sich aufgestanden und gesagt, okay, gut, hey, ich bin bereit, neu aufzustehen, neue Dinge zu lernen. Und ist aufgegangen und ist mit Barnabas weitergezogen und hat das Evangelium geschrieben. Er hat zig Millionen Menschen geprägt damit. Weil eine Person an ihn geglaubt hat. Vielleicht ist es mal dran, dass du an jemanden glauben darfst und in ihn Hoffnung hineinsprechen darfst. Oder vielleicht hast du das erlebt, dass jemand an dich geglaubt hat und sag ihm Danke dafür. Weil ich glaube, in jedem von uns steckt so viel Potenzial drin, was wir gar nicht entdeckt haben. Oder vielleicht, weil wir Angst haben, es rauszuholen, weil wir denken, hey, wir könnten nicht gut genug sein. Das Potenzial könnte nicht den Standard erfüllen, den unser Gegenüber erwartet. Aber es geht nicht darum, welchen Standard dein Gegenüber von dir erwartet, sondern es geht darum, dass du dein Potenzial vor Gott bringst. Und dass du ihm sagst, hey, danke für das, was ich von dir bekommen habe und ich gebe was zurück an dich und ich investiere das, was ich habe. Und Gott macht daraus was Wunderbares. Nicht, weil es meine persönliche Stärke bin, weil ich so viel besser bin wie alle anderen, deswegen nehme ich das Potenzial raus, sondern weil ich Gott damit die Ehre geben möchte. Und dann legt er seinen Punkt da oben drauf, dass es gut wird. Das zweite Team bestand quasi aus Paulus und Silas am Beginn und irgendwann kam Timotheus dazu. Dieses Dreiergespann war auch ein absolutes Dreamteam, was mega viele Kulturen, mega viele Menschen geprägt hat. Und so einen Paulus findest du nicht das zweite Mal. Und wie genial ist er, dass er sich in Menschen investiert hat und das, was er hatte, multipliziert hat. Das, was er konnte, hat er weitergegeben. Es ist ein Wert für uns als Kirche zu sagen, hey, wir möchten uns multiplizieren. Das, was wir haben, möchten wir weitergeben. Das, was du von Gott erlebt hast, dafür möchtest du etwas weitergeben. Und ein Timotheus und ein Silas konnten die Arbeit von Paulus weiterführen, weil Paulus hat nicht für immer gelebt, sondern war auch irgendwann weg. Und das war das Ding, das was weitergegeben hat. Und jemand anders konnte es weitermachen. Aus eins wurde zwei. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 16, die Verse 6 und 7, Paulus und sein Begleiter zogen durch den Teil Pyrigiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie dann nach Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Hey, die haben sich auf die zweite Missionsreise auf den Weg gemacht, wollten losziehen. Und was passiert? Das Abenteuer beginnt. Sie stoßen auf Widerstand. Sie stoßen quasi auf die Punkte, dass irgendwas nicht funktioniert. Aber sie stoßen nicht auf den menschlichen Widerstand, dass irgendein Mensch ihnen als Feinden auftritt und sagt, hey, hier kommt ihr nicht rein. Wir wollen euch hier nicht haben. Ihr seid nicht willkommen. Wir wollen nicht mit euch reden. Sondern der Geist gewährt es ihnen nicht, dazu zu verkündigen. Er sagt, nee, hey, hier ist es nicht dran. Zieht weiter. Und sie ziehen weiter. Und es passiert wieder. Und als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, hey, wie uneffektiv ist das eigentlich? Gott, die investieren 2 Monate, 4 Monate Missionsgeld und dürfen nichts machen? Also völlig uneffektiv. Das ist doch überhaupt nicht zielführend. Warum? Warum verschwendest du da was eigentlich viel besser, effektiver eingesetzt werden könnte? Aber halten wir fest, Gott schenkt uns einen klaren Auftrag. Er schenkt den klaren Auftrag, die Missionsreise zu machen. Und dann ist er derjenige, der die Türen öffnet und Türen schließt. Was die Stelle uns heißt, ist, hey, es ist nicht immer dran, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Manchmal ist es vielleicht auch besser, die Tür dazu nehmen, die daneben ist, die offen steht. Vielleicht ist es manchmal dran, die Tür zu nehmen. Nicht der Teufel hindert sie daran, das Evangelium zu verkündigen, sondern der Heilige Geist sagt, hey, hier ist es nicht dran. Was für ein geniales Bild zu wissen, dass der Heilige Geist mit ihnen gemeinsam unterwegs war, auf dieser Tour. Ich weiß nicht, warum sie den Umweg gegangen sind, warum sie dort gelandet sind. Vielleicht, weil sie damit dann über die Timotheus mitnehmen konnten, weil der auf dem Weg quasi war. Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach auch nur, um uns zur Ermutigung zu zeigen, hey, es gibt manchmal Situationen im Leben, wo Türen auch zugehen und andere Türen aufgehen. Und das Leben mit Jesus nicht immer so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, wie wir es uns ausgemalt haben. Und dann hat Paulus einen Traum. Er träumt von einem Mann, in Mazedonien. Und er sagt, hey, kommt her, wir brauchen eure Hilfe hier. Und dort fängt leidenschaftliche Anfolge nach. Dort fängt die Entschlossenheit an zu sagen, okay, gut, hey, wir sind bereit, diesen Weg hier abzubrechen, sind bereit, in die andere Richtung zu gehen. Und er sagt, okay, gut, hey, wir gehen dorthin, dort gibt es Leute, die uns brauchen. Und sie machen sich auf den Weg nach Lystra. Sie machen sich quasi auf den Weg nach Mazedonien und wollen dort in die größte Stadt gehen, in Philippi, und um dort quasi sagen, okay, gut, hey, wir wollen dort die meisten Menschen erreichen, dort sind die meisten Menschen, wahrscheinlich ist es dort der beste Ort, dorthin zu gehen. Und sie entscheiden sich, den Weg dorthin zu gehen. Gott öffnet und schließt die Türen. Und es ist manchmal einfach schlau, den offenen Türen zu folgen. Und als sie dort ankommen, lesen wir dann in Apostelgeschichte 16, 13 und 15. Am Sabbat gingen sie von dem Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsgemeinschaft vermuteten. Also sie sagten, okay, hey, wahrscheinlich wird dort in der Region irgendwo Leute sein, die einen gewissen Basic haben, die wir erreichen können, die wahrscheinlich auch mehr offen sind als alle anderen. Und tatsächlich, trafen sich dort Frauen an, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen hieß Lydra. Lydia, danke. Wir war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an Gott, näher an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörten, öffnete Gott ihr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie mit allen in dem Haus lebten, hatten taufen lassen, luden sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt ein Christ bin und den Herrn glaube, sagt sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Das Spannende ist eigentlich, Paulus träumt von einem Mann. Und er geht trotzdem dorthin und fängt an, diesen Frauen das Evangelium zu sagen. Sie sagt nicht, ja okay, gut, jetzt habe ich vom Mann gebetet, jetzt muss ich warten, bis irgendein Mann kommt und mal gucken, ob ich dann anfange. Sondern sagt, hey, ich gehe dorthin und die Tür geht auf und diese Herzen sind bereit, also folge ich diesen offenen Türen. Ein zweiter Punkt ist, hey, Taufe gehört zum Startpunkt der Nachfolge. Warum schreibt Lukas diese Geschichte in Apostelgeschichte hinein? Warum erzählt er es dort auf? Eigentlich ist die Geschichte ja völlig banal. Es passiert überhaupt nichts. Wo ist da das Wunder? Was passiert da? Da fällt doch kein Feuer vom Himmel und tausende Menschen bekehren sich. Es ist eigentlich nur eine Entscheidung. Nichts extrem Außergewöhnliches passiert. Aber der Punkt ist, dass Lydia bereit war, im Herzen zu hören. Sie war bereit, Gottes Stimme zu hören. Vielleicht sagst du, hey, ich weiß eigentlich nicht, wer Gott ist. Vielleicht fragst du dich auch, hey, welche Punkte sind eigentlich überhaupt dran? Aber der Unterschied, der da war, ist, dass die Frauen bereit waren, Gottes Stimme zu hören. Sie waren bereit zu sagen, hey, ich möchte hören, was Gott sagt. Sie haben ihr Herz aufgemacht. Wenn wir anfangen, Gott zu suchen, wenn wir uns dazu vom Herzen dazu entscheiden, wird er sich finden lassen. Und viel zu viele Menschen finden Jesus gar nicht, weil sie gar nicht bereit sind, ihn zu hören. Weil sie gar nicht ihr Herz dazu aufmachen, zu sagen, hey, ich bin bereit, dass etwas in mein Herz hineingesprochen ist. Man schenkt den Worten keinen Glauben. Lydia schenkte den Worten von Paulus Glauben und entschied sich damit. Wie viele Menschen glauben nicht, weil sie nicht hören? Lydia hörte die Worte Gottes und schenkte ihnen den Glauben. Und danach lässt sie sich taufen. Taufe ist nicht die Entscheidung, irgendwann, nachdem sie 3 Monate, 4 Monate, 5 Jahre unterwegs war im Glauben und viel mit Gott erlebt hat und sagt, ja, jetzt habe ich es mir verdient, jetzt darf ich mich taufen lassen. Es ist nicht das Richtfest, weil im Haus, wenn ich das Haus fertig habe, wenn ich den Dachstuhl fertig habe, fahre ich das Richtfest. Jetzt habe ich ja schon voll viel geschafft. Die Taufe ist kein Verdienst. Keine Belohnung, die du irgendwann bekommst, weil du sagst, jetzt habe ich alles richtig gemacht. Sondern die Taufe gehört zum Startpaket dazu. Das passiert nicht erst in 5 Jahren. Sondern wenn du dich heute für Jesus entscheidest, lässt du dich taufen. Und schieb es nicht raus. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und noch nicht getauft bist, dann wird es Eisenbahn. Dann ist es dran, weil du kannst es nicht sagen, ja, ich habe es irgendwann verdient, getauft zu werden. Du kannst es dir nicht verdienen. Es gehört zu dem Startpaket dazu. Mein dritter Punkt, egal ob natürlich oder übernatürlich, wer glaubt, der ließ sich taufen. Egal ob das übernatürlich gekommen ist, dieser Glaube, oder ob er natürlich gewachsen ist. Lydia, für die war es ganz natürlich. Jemand hat zu ihr gesprochen, sie hat diesen Worten Glauben geschenkt. Und es wurden nicht 50 Leute geheilt, es fiel kein Feuer vom Himmel. Es sind nicht aus 5 Fischen 5000 Fische geworden. Sondern sie hat diesen Worten Glauben geschenkt. Ja, ich glaube daran. Und also lasse ich mich taufen. Als Paulus und Silas quasi dann weiter in diese Stadt hineinziehen, in Philippi, und weiter anfangen dort quasi das Evangelium zu verbreiten, kommt die Situation auf, wo so eine Wahrsagerin quasi immer hinter ihnen herläuft. Und die Wahrsagerin sagt einen Satz: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Das ist was für eine geniale Werbung. Muss sozusagen, diese Frau war bekannt in der Stadt. Man kannte sie und ihre Worte wurden wertgeschätzt. Das war das, was sie gesagt hat. Sie lag ganz oft richtig. Sie hat ihrem Chef ganz viel Geld eingebracht für das, was sie getan hat. Und sie läuft mehrere Tage hinter den beiden her und verkündigt es und schreit es. Und irgendwann meint Paulus, hey, es wird mir irgendwann zu viel oder hat sich nicht mehr ganz wohl gefühlt dabei. Und jetzt wird der Charismatiker sagen, jetzt steigt die Party. Jetzt geht's los, sagt der Charismatiker. Aber jetzt fängt Paulus an, den Geist auszutreiben. Jetzt geht die richtige Party erst los. Und Paulus sagt zu ihr, hey, dein Geist soll weichen. Und der Geist verlässt diese Frau und auf einmal bringt sie ihrem Chef kein Geld mehr ein, weil sie nicht mehr wahrsagen kann. Auf einmal ist sie quasi nichts mehr wert. Und was haben die Leute? Sie haben viel Verlust, weil sie auf einmal ihr Geld verlieren. Also fangen sie an, Paulus und Silas, Timotheus raus aus der Stadt zu schmeißen. Sie schmeißen sie quasi raus, Paulus und Silas. Sie sind vor dieser Stadt. Und vor dieser Stadt werden sie quasi erstmal heftig verprügelt. Sie kriegen erstmal eins drauf. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 16:23, nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Pertoren sie ins Gefängnis werfen. Und wiesen den Gefängnisaufsehern an, sie scharf zu bewachen. Also man ließ sie erstmal ins Gefängnis werfen. Sie haben ganz klare Zeichen gesprochen und zu diesem Zeichen musst du ein Ja oder Nein finden. Dieser Geist wurde ausgetrieben, es war ein Zeichen. Und dazu mussten die Leute sagen, ja, das war Gottes Wirken oder nein. Es war etwas Übernatürliches passiert. Wahrscheinlich stecken sie jetzt in dieser Kammer fest, in dieser Zelle. Der eine oder andere mag diesen Abschnitt vielleicht kennen. Sie stecken dort drin in diesem Gefängnis, wahrscheinlich gefesselt, schlimmer wie alle anderen. Ihre Hände waren gefesselt, ihre Füße waren gefesselt. Konnten quasi nichts tun. Und dann hast du schon vorerlebt, dass Gott eigentlich, du wolltest auf die Missionsreise gehen, du gehst los. Gott sagt, hey, da predigst du nicht, da auch nicht. Dann fängst du an, dann bekehrt sich eine Person. Und dann kommst du ins Gefängnis. Bist dort eingesperrt. Ich sage, Gott, was soll das eigentlich? Ich wollte doch eigentlich so viel effektiver sein. Ich wollte doch eigentlich so viel mehr tun. Ich wollte doch eigentlich so viel mehr investieren. Vielleicht sind sie frustriert, vielleicht weinen. Ah, ich kann außen anmachen hier. Hey, vielleicht sitzen sie da im Gefängnis und weinen und sind so frustriert und sagen, hey, warum? Auch enttäuscht von Gott. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gedacht hat, hey, Gott tut ein Wunder in meinem Leben und hat angefangen dafür zu beten und ist nicht eingetroffen. Oder ist bis jetzt noch nicht eingetroffen. Und du denkst eigentlich, hey Gott, warum tust du nichts? Und irgendwann an diesem Punkt kommen sie an den Schluss und sagen, hey, okay, aber wir entscheiden uns, Gott die Ehre zu geben, für der er ist und nicht unsere Umstände zu sehen, die Dinge sehen, die nicht gelaufen sind. Sondern sie fangen an, ihn anzubeten, sie fangen an, Lobpreis zu machen, sie fangen an, ihm die Ehre zu geben, laut, stark. Sie singen laut die Erweckung, die eigentlich in Philippi eintreffen sollte und noch nichts ist wirklich passiert. Und dann lesen wir, dass um Mitternacht diese Erde bebt. Sie waren entschlossen, die Türme, sie waren entschlossen, quasi alles dafür zu geben. Sie waren entschlossen, Gott die Ehre zu geben. Und diese Erde bebt und quasi alle diese Gefängnistüren sprengen auf. Die Fesseln sind los. Und eigentlich bist du frei zu gehen. Und sie konnten quasi einfach das Gefängnis, hätten alle Gefangenen das Gefängnis einfach verlassen können. Und der Wärter erschrak, derjenige, der die Verantwortung hatte für diese gefangenen Leute, erschrak. Weil er wusste zu der damaligen Zeit, wenn die Leute weg sind, ja, dann ist er auch ein Kopfkürzer. Weil er hat sie ja gehen lassen. Wer sollte es denn sonst gewesen sein? Also wusste, hey, bevor mich jemand köpft, mache ich das doch lieber schnell selber. Und Paulus ergreift die Chance und sagt, hey, warte mal, wir sind doch alle da. Chill mal eine Runde. Mach jetzt keine dummen Entscheidungen. Und dann sagt, hey, warte doch mal. Wir sind alle noch hier. Und dann gibt es keine Sekunde, sondern die erste Frage ist, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er fragt sie nicht, hey, was ist hier gerade passiert? Wer seid ihr? Wahrscheinlich wusste er die ganzen Geschichten von der Wahrsagerin auch schon davor, dass sie gesagt haben, hey, das sind die Leute, die zum ewigen Gott führen. Das sind die Leute, die dich zum Heil führen. Er hat diese Geschichten gehört davor. Aber er hat diesen Worten wahrscheinlich auch keinen Glauben geschenkt. Und dann passiert dieses übernatürliche Wunder und er schenkt diesen Worten, er schenkt diesen Taten, er schenkt er Glauben. Seine erste Frage, hey, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er fragt nicht lange irgendwelche Dinge, sondern er geht direkt auf den Konsens. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 16, 31. Sie antworteten, glaub an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündigten ihm und allen, die in seinem Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Hey, sie verkündigten ihm alles das. Dann ließ er sich und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Die Taufe ist nicht ein Verdienst, sondern es gehört zum Startpaket dazu. In einer Millisekunde, nachdem das Erdbeben war, und Paulus sagt, hey, warte, das war seine erste Frage, hey, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus erklärt sie ihm, in derselben Nacht lässt er sich noch taufen. Er entscheidet sich, dafür nachzufolgen. Er ist entschlossen, alles zu geben. Und egal, ob es übernatürlich passiert, so wie bei einem Gefängniswärter, wo was absolut Übernatürliches passiert, oder es völlig natürlich passiert, wie bei Lydia, weil sie den Worten Glauben schenkt. Beide Entscheidungen sind lebensverändernd. Und vielleicht ist es für viele von uns einfach auf der natürliche Weg, dass wir den Worten Glauben schenken, dass wir den Worten, die in seinem Buch stehen, Glauben schenken. Und dass diese Entscheidung unser Leben verändert, ja. Aber dann darfst du dich auch taufen lassen. Und mit der Taufe beginnt quasi dieses Abenteuer. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich bin entschlossen, ihm nachzufolgen. Und dieses Abenteuer darf kommen, ja. Weil dieser Weg wird nicht immer so verlaufen, wie du es dir vorgestellt hast. Manchmal gehen Türen zu und andere Türen auf, die du dir erträumt hast. Manchmal entstehen Türen in Situationen, wo du niemals geglaubt hast, dass dort Türen jemals entstehen können. Manchmal reden Leute mit dir, mit denen du vorher nie gedacht hast, dass sie mit dir reden werden. Manchmal gibt es Menschen, die an dich glauben und sagen, hey, in dir steckt so viel Potenzial, wo du vorgedacht hast, hey, in mir steckt eigentlich kein Potenzial. Dieses Abenteuer beginnt, indem ich mich entscheide, mit Jesus zu gehen, indem ich entschlossen bin, ihm nachzufolgen. Und determined ist nichts anderes, wie ich bin entschlossen, ihm nachzufolgen. In dem Augenblick, wo ich Ja zu Jesus sage, sage ich Ja zur Taufe und sage, ja, hey, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Und die Taufe ist quasi die Symbolik für die sichtbare und für die unsichtbare Welt, die meine Entscheidung eigentlich nur bekräftigt und besiegelt und nicht mein Verdienst, weil ich besonders gut mit Jesus unterwegs war. Ich weiß nicht, wo du persönlich gerade in deinem Leben stehst, wo du sagst, hey, ja, ich habe mich noch nie taufen lassen oder hey, eigentlich bin ich schon 5 Jahre mit Jesus unterwegs und würde den Schritt eigentlich gerne mal machen. Dann möchte ich dich ermutigen, hey, triff die Entscheidung. Wenn du heute Ja zu Jesus sagst, kannst du dich taufen lassen. Und wir werden Taufen haben, Anfang November voraussichtlich hier. Das heißt also, wenn du sagst, hey, ich möchte diesen Schritt wirklich machen, auch wenn du online heute zu Hause bist, du kannst es gerne hier machen. Aber ich möchte dich einladen, dass du dir ganz bewusst diese Entscheidung treffen darfst. Ganz bewusst sagen, hey, meine Taufe gehört zu meinem Startpaket dazu. Wenn es noch nicht passiert ist, mache ich es noch. Oder ich starte durch mit Jesus. Und dann gebe ich mein Ja zu Jesus. Und mein Ja zur Taufe. Hey, ich möchte gerne auch für euch beten. Papa, ich danke dir dafür, dass wir uns immer wieder neu auf so ein Abenteuer mit dir begeben dürfen. Ich danke dir dafür, dass du nicht derjenige bist, der uns immer nur Türen schenkt, die zu sind, sondern dass du Türen öffnest. Dass du derjenige bist, der Herzen öffnet. Und dass wir diesen Worten Glauben schenken dürfen. Auf eine ganz natürliche Art und Weise. Oder auf eine übernatürliche Art und Weise, wo wir dich erleben. Und dass wir uns entscheiden dürfen, mit dir gemeinsam diese Wege zu gehen. Dass wir entschlossen sein dürfen, dir nachzufolgen. Ja, Herr, ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.